Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und begrüße dich herzlich beim Eva Monder Podcast Diagnose Frau. Hier dreht sich alles rund um Frauengesundheit, denn unsere Mission ist, Frauen in jeder Lebenslage zu unterstützen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit Magazinbeiträgen und diesem Podcast. Durch Interviews mit ExpertInnen und Erfahrungsberichten zeigen wir dir, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Weitere Infos sowie den Link zu unserem Online-Magazin findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Liebe Aurelia, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen jetzt hier zusammen um 10:30 direkt. Und für manche ist es vielleicht schon relativ spät, aber ja, für mich persönlich ist es noch relativ früh, muss ich sagen. Und bevor wir starten, habe ich jetzt mal die Bitte erstmal, dass du dich kurz vorstellst für alle, die dich noch nicht kennen. Wo findet man dich auch zum Beispiel? Was machst du so? Wer bist du? Und wo kommst du her vielleicht auch? Oder wie kommst du überhaupt dazu, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, guten Morgen erstmal. Für mich ist es eher spät. Ich bin eher Frühaufsteherin. Wer bin ich? Das ist immer eine sehr gute Frage, auf die es sehr viele Antworten gibt. Also vielleicht erstmal, wie ich hier dazu komme. Also ich beschäftige mich sehr viel mit weiblicher Sexualität, auch mit dem Menstruationszyklus, bin ausgebildete psychosomatische sexuelle Coach, also auf Englisch nennt sich das Psychosomatic Sexual Therapist und arbeite also viel vor allem mit Frauen, mit weiblich gelesenen Personen, aber auch in letzter Zeit mit Männern. Zum Thema weibliche Sexualität und auch wie ja zum Beispiel der Menstruationszyklus uns beeinflusst oder auch unser Sexleben beeinflusst. Genau. Und ja, im Moment lebe ich in Berlin, aber das war nicht immer so. Ich habe zwar hier studiert, aber zwischendrin habe ich 6 Jahre in Brüssel gelebt und dort im Europäischen Parlament gearbeitet. Ich habe dort als Wirtschaftsberaterin eines Abgeordneten gearbeitet und war also in einem sehr anderen Space, als in dem ich jetzt bin, wie man sich das vorstellen kann. Sehr viel auch im Kopf unterwegs und natürlich auch sehr viel Performance, Arbeit, spannende Themen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe. Aber ich hatte nach und nach immer mehr das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Das war so ein bisschen, dass mir das Weibliche gefehlt hat, gerade auch in der Politik, die ist sehr männlich, maskulin dominiert. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit meinem Körper oder gerade auch mit meinem weiblichen Körper überhaupt wenig Beziehung hatte oder wenig Zugang hatte. Und aus ganz vielen verschiedenen Gründen habe ich dann damals meinen Job gekündigt und bin zurück nach Berlin, aber es war Januar und es war kalt und es hat geregnet und ich dachte, okay, nein, das tue ich mir jetzt noch nicht an und bin nach Thailand geflogen, wo ich auch schon vorher war und dachte, okay, ich brauche ein paar Wochen Auszeit und wollte eigentlich ein Yoga-Retreat machen, das war aber dann alles so teuer, dass ich gesehen habe, dass eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung günstiger war als ein Retreat und dann dachte ich, okay, dann mache ich einfach die Ausbildung. Und die habe ich für mich gemacht. Dann habe ich eine Meditationslehrerin-Ausbildung für mich gemacht und viele verschiedene Workshops und Kurse auch im Bereich Tantra, Tao-Tantra und bin auf ganz viele verschiedene Wege zu einem Haus gekommen, beziehungsweise einem, wir nennen es Frauentempel, wo ich von verschiedenen Frauen gelernt habe und mit denen tao-tantrische Übungen gemacht habe, nur für mich selbst, nur für meinen eigenen Körper. Und das waren zum Beispiel Meditationen für den weiblichen Körper, es war Brustmassage, es waren Übungen mit dem Yoni-Ei. Und diese Zeit hat einfach mein Leben total verändert und mich dann ja über viele Umwege mehr oder weniger hier hingebracht, wo ich jetzt gerade bin. Noch andere Ausbildungen, andere Selbsterfahrungen. Und genau, das ist so mehr oder weniger die kurze Version, warum ich heute hier bin, genau.
Die ja schon sehr, sehr spannend ist. Also es klingt alles extrem, soll ich sagen, vielfältig. Und ich finde das auch gut, dass du dich hinterfragt hast und überlegt hast, ist das eigentlich so der Job, den ich für immer machen möchte oder fehlt mir irgendwas? Und bei dir hat dir ja eben dieser weibliche Bezug gefehlt und hast dann gedacht, ja, so what, kündige ich halt und guck, was mich glücklich macht. Also finde ich sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Bevor wir jetzt richtig in das Thema starten, habe ich 5 Fragen an dich und du musst relativ schnell und spontan antworten und dich für eine Sache entscheiden. Ich glaube, für eine Sache kenne ich schon die Antwort und damit starte ich einfach direkt mal. Und wenn du bereit bist, geht's los.
Okay, ich bin gespannt.
Yoga oder Fitnessstudio?
Yoga.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Essen gehen oder selber kochen?
Essen gehen.
Und wenn dann essen gehen, italienisch oder asiatisch?
Uff, asiatisch.
Habe ich mir schon fast gedacht. Und die letzte Frage leitet dann auch schon ein bisschen in unser Thema an. Reiterstellung oder Doggystellung?
Reiterstellung oder Doggystellung? Die ist schwierig. Ich würde fast sagen, ja, witzig, das ist für mich gerade die schwierigste Frage.
Interessant.
Einfach mal, es kommt sehr auf den Moment drauf an. Mhm. Aber also persönlich, mein erster Gedanke war Reiterstellung, weil ich gerne auch Dinge im Griff habe, beziehungsweise ja, auch gerne auch mal dominant bin, ja.
Okay. Ja, dann hast du ja gerade schon gesagt, du gibst auch Workshops und arbeitest eben mit Menstruierenden, aber auch Paaren zusammen. Ich glaube, du gibst auch für Männer mittlerweile Workshops. Ne? Ich habe bei Instagram so ein bisschen gesehen. Und jetzt die Frage, weil du weißt ja genau wie ich, dass Sexualität immer noch tabuisiert ist. Ne? Und wie ist es denn so in deinem Umfeld? Hast du da eher Offenheit mitbekommen oder ist das da auch noch relativ ja, tabuisiert und wird nicht so viel drüber gesprochen?
Ja, ich glaube, erstmal möchte ich noch mal einen Satz zu Reiterstellung und Doggystellung sagen. und ich glaube, da fängt das Tabu ja schon an. Das ist ja auch schon so, Doggystellung in Reiterstellung. Also da kann man vielleicht auch gerade die gerade zuhören, beobachten, wie reagiert mein Körper darauf, auf dieses Thema. Wie reagiere ich darauf, wenn ich an diese Stellung denke? Was sehe ich, wenn ich an diese Stellung denke? Und was passiert dann mit mir? Vielleicht ziehe ich mich zusammen, vielleicht habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich kleiner mache. Ich habe auch von Dominanz gesprochen. Die kann man natürlich in jeder Stellung ausleben und die kann man auch als sozusagen passiver Teil in der Doggy-Stellung ausleben. Oder beziehungsweise man kann in jeder Stellung aktiv und passiv sein. Und ich glaube, diese Wörter können wir uns merken, weil die mit in dieses Thema hineinspielen. Tabu oder kein Tabu, wie gehe ich damit um, wie spreche ich mit anderen darüber? Und in meinem Umfeld, würde ich sagen, in meiner Bubble, also in meiner Blase, in der ich mich befinde, ist natürlich dieses Thema sehr präsent und es wird sehr häufig auch sehr offen darüber gesprochen. Aber zu mir kommen auch immer wieder Leute, die sagen, ich möchte darüber nicht sprechen und es geht niemandem was an und das ist total in Ordnung und es ist auch sehr, sehr wichtig, da die eigenen Grenzen zu kennen und zu wissen, bei wem kann ich mich öffnen, bei wem fühle ich mich wohl, über dieses Thema zu sprechen, weil das Thema Sex und Sexualität auch immer sehr viel Verletzlichkeit mit sich bringt. Und ich rede sehr viel über Sex und ich rede sehr offen über Sex, aber ich rede eigentlich selten sehr offen über meine Sexualität. Die hebe ich mir auf für mich selbst, für meinen Partner, für Freundschaften, manchmal auch in Workshops, wenn ich es angebracht finde. Aber ich denke, dass man da auch immer sein eigenes Wohlfühllevel finden darf. Wo ich eher ein Problem sehe, und das hat viel auch mit Tabu und mit diesem Stigma zu tun, ist, dass Menschen mit niemandem darüber sprechen. Mhm. Also, dass sie zum Beispiel noch nicht mal mit ihren PartnerInnen darüber sprechen. Das heißt, ich bin im Bett mit jemandem, ich habe mit jemandem Sex, aber ich traue mich nicht, mit dieser Person über Sex zu sprechen, über die Dinge zu sprechen, die wir gerade miteinander machen. Und das ist schon ein sehr großes Problem, weil das bedeutet, dass ich möglicherweise meine Grenzen überschreite, dass ich meine Grenzen überschreiten lasse, dass ich passiver Teil des Geschlechtsverkehrs bin, egal in welcher Stellung, dass ich sozusagen vielleicht Dinge aus Pflicht tue, Dinge über mich ergehen lasse. Und ich höre das ganz, ganz häufig von Klientinnen in 1-zu-1-Session, dass sie das Gefühl haben, ausgenutzt oder auch sogar missbraucht zu werden, obwohl das in einem Partnerschaftsverhältnis passiert. Aber dieses Gefühl, dass eben eigene Grenzen überschritten werden. Oder dass ich zum Beispiel nicht darüber spreche, was ich eigentlich gerne mag, was ich für Bedürfnisse habe, was sich gut anfühlt. Wir lernen oft ganz, ganz häufig Nein zu sagen, aber wann spüre ich eigentlich ein richtiges Ja? Wo ist eigentlich ein ganz, ganz großes Ja zu Dingen?
Und was würdest du jetzt empfehlen, wie man da mit seiner Partnerin oder seinem Partner am besten drüber spricht? Also ich meine, das steigert ja auch das eigene Wohlbefinden. Und wie du gesagt hast, wenn man da nicht so genau seine Grenzen kennt und sich dann irgendwie ein bisschen erniedrigt fühlt oder nicht verstanden, dann leidet man da ja auch in der Partnerschaft drunter.
Ja, absolut. Also Kommunikation ist ein sehr wichtiges Thema. Da geht es ja vor allem auch darum, Nein zu sagen, Ja zu sagen, aber zum Beispiel auch bestimmte Fantasien auszudrücken. Und manchmal traut man sich auch nicht, bestimmte Fantasien oder Ähnliches auszusprechen, weil man Angst hat, verstoßen zu werden, rejected zu werden. Und da kommt ja immer auch wieder die eigene Verletzlichkeit ins Spiel. Und wenn man aber bestimmte Dinge nicht kommuniziert, dann lebt man sie vielleicht woanders aus. Ob im Kopf, im Internet oder mit Affären. Und auch dann kann das zum Beispiel zum Problem werden. Und eine Art zum Beispiel, es gibt natürlich verschiedene Ebenen der Kommunikation. Wenn ich jetzt mal erstmal an Freundinnen denke oder Menschen, mit denen ich über bestimmte Themen reden möchte, da ist es vielleicht gut, sich auszusuchen, jemanden, mit dem man sich wirklich wohlfühlt, wo man auch das Gefühl hat, okay, die Person hört mir zu, wertfrei und verurteilt mich nicht. Oft hilft es auch, wenn man sich selbst verletzlich zeigt und Dinge anspricht, weil dann die andere Person plötzlich die Möglichkeit hat, Dinge anzusprechen. Ganz häufig ist es natürlich auch so, dass man sich Fremden irgendwie gegenüber eher öffnen kann, zum Beispiel in 1-zu-1-Sessions oder auch in Workshops. Da höre ich ganz viel von Frauen, die plötzlich so tiefste innere Erlebnisse oder Erfahrungen teilen, die
ja auch total wertfrei, ne?
Ja, und die dann auch auf sehr, sehr auf Resonanz stoßen. Und ich glaube, wir denken zwar alle, wir sind super individuell und besonders und speziell und so weiter, aber ja, auf die Gefahr, jetzt diese Blase zu platzen zu lassen, wir haben tatsächlich ganz, ganz ähnliche Ängste und Bedürfnisse und Wünsche. Und wenn wir die teilen und von anderen hören, boah, mir geht es ganz genauso, puh, das nimmt ganz schön viel Druck. Weil das zeigt mir so, hey, mit mir stimmt alles so, mit mir ist alles okay. Einmal das und gleichzeitig auch zum Beispiel mit PartnerInnen, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, weil dieses Thema sensibel ist und das Thema ist ein Tabu, deswegen sprechen wir nicht drüber und wenn wir nicht sprechen, macht das noch mehr zum Tabu und es macht es schwieriger. Es ist also so ein bisschen so ein Teufelskreis dieses Schweigens oder Beschämens. Und deswegen ist es eben wichtig, über diese Dinge zu sprechen, auch in der Partnerschaft. Aber das kann sich natürlich, ja, kann natürlich sehr schwierig sein. Und da würde ich immer ermutigen, einfache Dinge anzusprechen. Also einfache Neins und Ja's im Alltag auszusprechen. Und das kann in allen möglichen Lebenssituationen sein. Das kann zum Beispiel sein, zu sagen, hey, kannst du mir bitte einen Tee machen? Oder kannst du mir eine Wärmflasche machen? Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Oder es kann sein, zu sagen, boah, das Essen, was du heute gemacht hast, ist ganz schön salzig, das schmeckt mir nicht so gut.
Also meinst du so ehrlich Bedürfnisse äußern und Meinungen und dass sich das dann letztendlich, wenn man so leicht, sag ich mal, anfängt, auch vielleicht eher in so, sag ich mal, sensibleren Situationen einfacher darstellt?
Absolut, weil diese kleinen Dinge fallen uns ja ganz häufig ganz schwer. Keine Ahnung, beim Internetanbieter anzurufen und sich zu beschweren, weil es einen Fehler gibt. Oder im Restaurant zu sagen, das habe ich eigentlich gar nicht bestellt. Also diese einfachen Dinge fallen uns ja schon sehr häufig sehr schwer. Wie soll ich dann, meine größte Fantasie oder irgendwas ansprechen, sagen, du, wie wir Sex haben, gefällt mir eigentlich nicht. Sozusagen das Vorspiel oder auch die Nähe in Intimität fängt bei der Kommunikation an. Und da ist es auch gut, vielleicht den richtigen Moment abzuwarten. Das vielleicht nicht zu machen, während man nackt im Bett liegt und möglicherweise noch ineinander drin ist und zu sagen so, hey, du machst das nicht gut, das gefällt mir nicht. Sondern das vielleicht in einem Moment machen, wo man irgendwie auf der Couch sitzt, ganz entspannt und kuschelt oder spazieren geht und gerade auch so auf Augenhöhe ist und sich gerade wohl miteinander fühlt und dass man dann ganz liebevoll Dinge ansprechen kann, über die man sich Gedanken gemacht hat. Genau, also es gibt da verschiedene Methoden. Es gibt auch verschiedene Übungen, die man anwenden kann, um die Kommunikation zu üben. Weil wir denken immer, dass wir bestimmte Dinge wissen müssen. Wir sollen wissen, wie Sex funktioniert. Wir müssen wissen, wie man kommuniziert. Aber das sind natürlich auch Dinge, die wir lernen können.
Klar. Ja, in jedem Bereich, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, dass man vielleicht auch die Fantasien im Internet auslebt. Da jetzt das ganze Thema Pornos, ne? Es gibt ja so viele Videos, klar, es gibt auch so Amateurvideos, die eher so das echte Leben widerspiegeln, aber trotzdem ja auch viele, die sind so perfekt ausgelichtet und irgendwie sieht gerade alles so perfekt aus, ne? Jeder ist, sage ich jetzt mal, gut rasiert oder gut bestückt oder was auch immer. Hast du denn so das Gefühl, dass das sich auch von der Sichtweise auf unser Sexleben oder unsere Ansichten übertragen kann? Oder denkst du, das ist eher unabhängig und wir können entscheiden, das ist jetzt nicht real, sondern wie ein Film quasi extra so präpariert, oder macht es doch einiges aus in unserer Denkweise?
Ich glaube, das Bewusstsein macht den großen Unterschied, ne? Was du gerade auch schon gesagt hast. Wenn wir wissen, okay, das sind alles SchauspielerInnen, das sind Menschen, die gerade gefilmt werden. Das heißt, Dinge sind belichteter, Dinge sind perfekter dargestellt, Dinge sind lauter, Dinge sind wilder, Dinge sind fake. Dass man das auch einfach im Hinterkopf behält. An sich, Pornos können total interessant sein. Sie können für Menschen inspirierend wirken. Sie können bei Menschen Lust entstehen lassen. Aber dann würde ich Pornos immer mit Bewusstsein konsumieren, in dem Wissen, okay, das spiegelt aber nicht die Realität wider. Und was wir dann nämlich dann auch häufig vergessen, auch gerade wenn wir nicht über solche Themen sprechen, ist, dass wir sehen, wie Sex aussieht in Pornos, in Filmen, in Serien, in der Werbung. Und wir denken, okay, so soll das aussehen. So sollen Frauen aussehen. Riesige Brüste, schlank, lange Beine, sexy gekleidet. Das ist Sex, das ist Sexualität für mich. Und wir sehen das. Und auch wenn wir vielleicht rational denken, ja, ich weiß, das ist nicht so, das sind alles Schauspielerinnen. Irgendwo im Hinterkopf ist es ja doch.
Genau.
Und dass wir dann eben merken, okay, wie ist eigentlich mein Leben? Mein Leben ist ganz anders als das, was ich irgendwo anders sehe. Und dass wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie falsch und wir machen irgendwas falsch. Anstatt wahrzunehmen, okay, das ist ein Film und das ist tatsächlich das reale Leben. Und ich finde, was mir manchmal bei Pornos ein bisschen fehlt, und ich habe auch schon viele feministische Pornos angeschaut, ich finde, die sind mir immer noch nicht im Endeffekt feministisch genug in dem Sinne, dass ich mich da nicht unbedingt wiederfinden kann. Und ich glaube, dass es vielen, vielen Frauen sehr ähnlich geht und dass es glücklicherweise mittlerweile auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, sich stimulieren zu lassen oder zu stimulieren. Und das muss nicht immer ein Porno sein, das kann auditiv sein, dass man ein Hörbuch hört, dass man sexy Geschichten anhört, dass man vielleicht ein Buch liest, was einen irgendwie sexuell erregt.
Wo man sich vor allem auch so sein eigenes Bild machen kann. Also ich finde, das ist ja generell immer, wenn du nichts Visuelles vor dir hast, also sei es jetzt auditiv, wie du gesagt hast, mit einem Hörbuch oder du liest zum Beispiel auch ein Buch, dann macht man sich ja immer so, stellt man sich die Person vor, wie die aussieht, wie das vielleicht gerade die Szene aussieht. Und oft ist es bei mir so, ich lese lieber das Buch und wenn ich dann den Film schaue, bin ich in den meisten Fällen, außer der ist richtig, richtig gut, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht, weil die Charaktere einfach anders aussehen als in meiner Fantasie. Und ich finde, gerade das hat nochmal so einen Anreiz, dass du einfach deine eigene Fantasie hast. Und die stellst du dir in den meisten Fällen ja auch realer vor.
Ja, absolut. Das sind meistens Erfahrungen, die man vielleicht sogar schon hatte. Vielleicht sind das auch ganz wilde Erfahrungen, die man gerne hätte. Aber es ist in der eigenen Fantasie sozusagen natürlicher. Oder man erkennt sich in der eigenen Fantasie ja auch viel eher wieder, als wenn man jetzt vielleicht einen Film sieht oder ähnliches. Also ja, auf jeden Fall zum Thema Pornos. Und auch nicht nur Pornos, sondern, glaube ich, überall da, wo wir Sexualität repräsentiert sehen, da zu wissen, okay, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und das ist auch nur absichtlich so zur Schau gestellt. Und das reale Leben ist ganz anders. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch darüber sprechen mit anderen, aber dass wir eben auch dadurch dieses Tabu brechen.
Ja.
Denn es ist ja, dass wir auf der einen Seite diese Übersexualisierung überall wiedersehen und dann gleichzeitig aber im realen Leben merken, okay, bei mir ist es ganz anders.
Ja, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach Sex überhaupt in der Partnerschaft? Schwierige Frage wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist sehr individuell natürlich auch. Auf der anderen Seite ist es ein sehr wichtiger Teil einer Partnerschaft. Und wir kennen das ja, wenn wenig Sex da ist, wenn Sex nicht so gut funktioniert, dann ist da viel Frustration, dann führt das oft zu Streit, zu Distanz zwischen den beiden, oder zwischen den Personen, in welcher Art der Partnerschaft sie auch immer gerade sind. Aber häufig sieht man eben auch verschiedene Bedürfnisse. Diese klassischen Sexmythen, Männer haben dauernd Bock auf Sex, Frauen nicht. Und dass wir, glaube ich, da sozusagen eben auch in das Gespräch kommen und das so ein bisschen neutralisieren, dass es eben nicht so ist. Das nimmt auch viel Druck von Männern und das nimmt auch viel Druck von Frauen, dieses Gefühl zu haben, mein Partner hat dauernd Bock und ich nicht. Und dass man sich da eben selbst so Druck macht, dass man nachts oder abends im Bett nicht entspannt sein kann, aus Angst, dass der andere gleich kommt und Sex haben möchte. Ich glaube aber schon, dass wir ganz viel Neues über Sex lernen dürfen. Und wie gesagt, das ist ein Skillset. Es ist eine Praxis wie jede Sport-, Fitness-, Yoga-Praxis und ähnliches. Das ist etwas, was wir ausprobieren dürfen, wo wir auch mal Fehler machen dürfen, wo wir auch mal drüber lachen dürfen. Und da so ein bisschen den Ernst der Sache sozusagen auch rausnehmen.
Es gibt ja Paare, wie du gerade gesagt hast, die haben dann eher weniger Sex vielleicht und da entsteht eine Distanz. Aber es gibt ja auch Paare, die haben zum Beispiel sehr viel Sex. Und da stellt sich auch so die Frage, kann das denn auch eine Kompensation von irgendwas sein? Oder würdest du sagen, also gerade am Anfang, oder würdest du sagen, ja, ist doch cool, ne? Wenn es am Anfang so ist und beide das wollen, dann ist das ja ganz fein.
Ja, jetzt steigen wir schon relativ tief in die Themen ein. Also einmal meinte ich vielleicht, also ich meinte nicht unbedingt die Häufigkeit, die zu Distanz oder Nähe führt,
Okay.
sondern im Endeffekt die Frustration, die da manchmal entstehen kann, wenn unterschiedliche Partner unterschiedlich Sex haben
Okay.
wollen. Aber was wir natürlich ganz häufig sehen, ist, dass man am Anfang der Beziehung sehr viel Lust auf die andere Person hat. Und dass da dieses sexuelle Feuer sozusagen noch total da ist und man morgens, mittags, abends Sex hat und weniger Schlaf in Kauf nimmt, spitze Arbeit kommt, weniger Freunde trifft und so weiter. Und da irgendwie auch experimentierfreudiger ist. Und je mehr wir sozusagen in diese Beziehung wandern, also je mehr aus dieser sexuellen Energie liebevolle Energie entsteht, auch Liebe, dadurch eben auch Verletzlichkeit, dadurch auch vielleicht diese Angst, verstoßen, verlassen zu werden, dass wir aus dieser Lust sozusagen in Liebe hineinwandern, die Beziehung sich verändert mit der Zeit und dann gefühlt vielleicht weniger Raum für Sex ist. Vielleicht hat man wieder andere Prioritäten im Leben, sei das Job oder Sport oder FreundInnen, vielleicht auch Kinder, dass man dann eben ein bisschen weniger Sex hat. Und das führt ja auch bei vielen Leuten so ein bisschen zu Frustration im Sinne von, ach, wir sind jetzt so und so lange zusammen und wir haben keinen Sex mehr und da ist wohl die Flaute und so weiter. Und ich glaube, da ist es auch gut zu wissen, okay, es gibt Phasen im Leben, es gibt Phasen in Beziehungen, es gibt Phasen im Zyklus des Menschen. Manchmal sind vielleicht stressige Phasen auf der Arbeit, im Job, dann haben wir weniger Lust auf Sex. Und dass man da auch Mitgefühl für entwickelt, dass das in Ordnung ist, dass das so entsteht.
Also würdest du sagen, dass es eben individuell auf die Partnerschaft ankommt? Es gibt vielleicht manche Paare, die haben schon von Anfang an eher weniger Sex, aber andere, die haben dann, wie du gesagt hast, morgens, mittags, abends. Und ich finde, da ist es eben auch hier ganz, ganz wichtig zu kommunizieren und zu sagen, hey, wenn das bei beiden PartnerInnen so ist, dann ist es halt einfach so. Aber wenn das sehr einseitig ist, dann sollte man da auf jeden Fall drüber sprechen. Also generell sollte man drüber sprechen, aber dann ganz besonders.
Ja, eben, es ist sehr individuell. Es kommt natürlich auch aufs Alter drauf an, in welcher Phase der sexuellen Entwicklung man sich gerade befindet, wie viel Lust man auf Sex hat. Und Paare können extreme Nähe und Verbundenheit spüren, ohne viel Sex zu haben. Und gleichzeitig kann man ganz viel Sex haben, aber kaum emotionale Nähe empfinden. Also, das meine ich auch so ein bisschen mit Sexmythen. Ich denke, von diesen Dingen, wie Sachen zu sein haben, dürfen wir uns ein bisschen befreien. Es gibt hier kein Schwarz- und Weiß-Denken, nicht nur Einser und Nullen sozusagen, sondern eben, dass man sich als Paar in dieser Dynamik entwickelt. Und das kann bedeuten, dass man mal ganz viel Sex hat und dann auch wieder ein bisschen weniger. Dass vielleicht gerade dann, wenn viel Verletzlichkeit, sehr viel Intimität, emotionale Intimität da ist, vielleicht auch weniger sexuelle Dynamik da ist und dass man sozusagen mit diesem Flow auch ein bisschen geht.
Also würdest du sagen, dass man sich da gar nicht so viel Gedanken machen muss oder Angst haben muss, dass das jetzt zu viel oder zu wenig ist, wenn das für einen okay ist?
Wenn sich das für beide PartnerInnen gut anfühlt, dann gibt es da eigentlich keinen Bedarf, sozusagen irgendwas zu verändern. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vielleicht, dass Sexualität sich einfach auch mit der Zeit verändert. Und am Anfang ist man vielleicht, wie gesagt, nochmal ein bisschen experimentierfreudiger, als man das danach ist. Oder vielleicht kennen das auch viele. Am Anfang der Beziehung redet man ja auch viel über Ex-PartnerInnen und wie man vielleicht Sex mit anderen erlebt hat. Und irgendwann hört man auf, darüber zu reden, weil man das auch gar nicht mehr so wirklich wissen möchte. Oder dann plötzlich Eifersucht oder ähnliches aufkommt. Und das liegt eben auch daran, dass wir uns sozusagen aus dieser Anziehung, der sexuellen Anziehung, mehr in diese Verbundenheit bewegen und da eben dann auch immer wieder diese Verletzlichkeit da ist. Und dass sich da eben auch Sex verschieben kann und verändern kann. Aber das bedeutet nicht, dass wir nach Monaten oder Jahren Beziehung, wenn sozusagen in Anführungsstrichen diese gefühlte Flaute da ist, dass wir da auch nicht wieder Feuer entfachen können. Und das können wir. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das weiß. Und dass man auch einfach diese Geduld hat, dass wenn es Phasen gibt, wo man vielleicht ein bisschen weniger Sex hat, dass das auch in Ordnung ist. Und ich glaube, da kommen wir eigentlich in ganz viele verschiedene Territorien sozusagen auch Verantwortung übernehmen über die eigene Sexualität. Oder auch, was passiert, wenn man schwanger wird zum Beispiel, dann hat man auch viel weniger Sex und damit sollte auch umgegangen werden können. Genau,
Ja.
also es ist ein sehr.
Das ist ja auch dann ein Thema in der Beziehung. Also da gibt es ja keinen Richtwert oder sowas.
Genau, und das ist so wichtig zu verstehen. Es gibt kein richtig oder es gibt kein falsch oder es gibt kein so sollte es sein. Und das ist eben so individuell. Ja.
Du hattest eben auch angesprochen, dass ja oft so gesagt wird, Frauen haben weniger Lust auf Sex. Was ja auch durch Umfragen oft gezeigt wird, ist, dass Frauen weniger masturbieren als Männer. Würdest du denn sagen, dass Masturbation ein wichtiger Teil im Sexualleben ist?
Ja, absolut. Und zum Beispiel Frauen masturbieren ja auch weniger und seltener und auch später als Männer zum Beispiel. Und das, wie du gesagt hast, das zeigen Umfragen. Und ich finde, das definiert schon sozusagen die weibliche Sexualität oder das Sexualleben einer Frau. Weil uns wird schon von klein auf gesagt, das macht man nicht, fass dich da nicht an, zeig keinem Jungen hier dein Keks, dein Schmuckstück, was auch immer. Das macht man nicht. Und Jungs werden viel eher ermutigt, sich anzufassen, zu masturbieren. Man sieht das auch überall in Filmen und so weiter. Das gehört irgendwie dazu. Und Frauen nicht. Und so wachsen wir auch. Das ist sozusagen die Kindergartenphase. Man nennt das auch die erste Pubertät, also wo wir anfangen, unseren Körper zu entdecken, die Körper von anderen zu entdecken und auch merken, oh, wenn ich mich hier anfasse, dann fühlt sich das gut an. Wenn ich dann dafür aber beschämt würde, und Mädchen werden viel eher dafür beschämt, dann nehme ich das mit in mein Erwachsenenleben. Und dann führt das häufig dazu, dass wenn ich masturbiere oder wenn ich Sex habe, dass ich mich danach irgendwie schlecht oder schuldig fühle. Und vielleicht habe ich das jetzt als Erwachsene, dieses Empfinden, und weiß gar nicht, woher das kommt. Dann kann man vielleicht mal zurückdenken und überlegen, okay, wo wurde ich beschämt für meine Sexualität? Und das passiert dann auch häufig in der sogenannten zweiten Pubertät, also so im Alter ab 10 bis 12, wo wir eben anfangen, unsere Periode zu bekommen, die Brüste wachsen, Jungen fangen an zu ejakulieren. Und auch da wieder, wie wird mit meiner Sexualität umgegangen? Jungs werden auch da viel mehr ermutigt, zu entdecken, auszuprobieren, sich einen runterzuholen. Bei Mädchen ist es wieder so, das gehört sich nicht, das macht man nicht, dafür hat man den Partner, dafür braucht man sich nicht selbst. Oder eben auch, wie ziehe ich mich an? Wenn anfangen die Brüste zu wachsen und Mädchen vielleicht engere Klamotten anziehen, was für Kommentare bekommen sie davon? Von Klassenkameradinnen, vielleicht auch von Eltern, von Leuten, die in deinem Umfeld sind, von Erwachsenen. Und bei Mädchen wird das oft kommentiert. Jetzt braucht sie bald ein BH und so weiter.
Ja,
Und so
total.
werden wir im Endeffekt vom Kindesalter wird unsere Sexualität besprochen, als ob das irgendwie ein Thema oder auch von Interesse für andere Menschen ist. Dabei ist Sexualität
Zumindest kritischer besprochen, ne?
und auch das, es wird bewertet. Ist in dieser konstanten Bewertung, ja, auch als erwachsene Menschen. Bin ich zu sexy gekleidet? Bin ich zu prüde gekleidet? Bin ich zu aufgestylt? Zu wenig aufgestylt? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Im Endeffekt kann man es als Frau sozusagen nie richtig machen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir uns viel weniger mit unserem Körper beschäftigen, dass wir viel weniger in die Selbstbefriedigung kommen, dass wir unserem Körper gegenüber auch sehr, sehr viel kritischer sind. Nicht, dass Jungs und Männer das nicht auch erleben können. Auch auf jeden Fall. Aber sozusagen in der Allgemeinheit ist das für Frauen ein wichtigeres Thema, auch Körper, Wohlbefinden im Körper. Wie sehe ich aus? Wie kleide ich mich? Ernährungsprobleme kommen auch deutlich häufiger bei Frauen vor. Und das zieht sich eben in unser Erwachsenenleben. Und deswegen sagen dann Frauen, ich brauche gar nicht so viel Sex oder ich möchte gar nicht so viel Sex oder ich brauche mich gar nicht selbst befriedigen. Und das kommt eben auch oft aus dieser Kondition unserer Gesellschaft oder dieser Konditionierung unserer Gesellschaft. Als Frau sollst du nicht viel Sex wollen.
Und was ja auch ein Riesenthema ist, ist dieses ganze Slut-Shaming, ne? Also Männer werden ermutigt, ja, tob dich einfach aus, nimm dir hier eine Frau oder vielleicht sogar einen Mann, je nachdem. Ja, einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber sobald man als Frau hingeht und sagt, ich hatte jetzt beispielsweise mit 20 schon 10 Sexualpartner, hab da viel rumexperimentiert, um dann zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt bereit, eine feste Beziehung einzugehen, ich weiß genau, was ich will. Und da heißt dann direkt, ja, das ist voll die Schlampe, ne? Also wahrscheinlich hast du das auch in deiner Praxiserfahrung schon öfter erlebt, oder wie siehst du das Ganze?
Ja, absolut. Also ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich möchte nur mit 10 Männern schlafen, weil ich möchte nicht mit zu vielen Männern schlafen. Also wo kommt das her, dieser Gedanke? Wo lassen wir uns durch eine Nummer definieren, ob ich jetzt zu viele SexualpartnerInnen hatte oder zu wenige? Also vollkommen abstrus eigentlich, dass wir uns viel dadurch definieren und vor allem auch unsere Sexualität viel dadurch definieren, weil viele ja auch denken, ich hatte XY viele Partner und deswegen bin ich besonders gut beim Sex. Und ich höre das auch oft von KlientInnen, deren männliche Partner zum Beispiel vielleicht ein bisschen älter sind oder noch nicht mal und die sagen, ja, aber er hat halt viel mehr Erfahrung als ich. Aber nur weil jemand mit 20 Leuten geschlafen hat, bedeutet das nicht, dass jemand automatisch besser ist als jemand, der nur 3 PartnerInnen zum Beispiel hatte. Also da kommt sehr viel mehr eben auch auf die Verbindung, auf die Nähe, auf die Connection an, auch auf die Kommunikation. Wie viel kann man von der anderen Person lernen? Ne, auch wieder, wie wichtig ist Sexualität oder Sex in einer Beziehung? Und vor allem auch, wir haben zwar schon sehr ähnliche Körper, die sind ähnlich aufgebaut, ähnliche Dinge bereiten Lust, ähnliche Dinge fühlen sich gut an, aber Sex ist ja auch immer etwas, das wir wieder neu erlernen dürfen in jeder neuen Kombination mit anderen. Und das bedeutet, egal wie viel Erfahrung ich habe, Natürlich hilft das manchmal, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht gut im Sex sozusagen sein kann, wenn ich wenige PartnerInnen hatte.
Ja, stehe ich auch total hinter deiner Aussage. Und nochmal vielleicht, um ganz kurz das anzusprechen, dass wir das als Mädchen auch ganz anders beigebracht bekommen, ist ja auch allein schon das, zumindest bei mir, das ist ja jetzt schon Ewigkeiten her, dass dieser Sexualunterricht oder generell das Thema Sexualität in der Schule viel zu kurz kam. Also da war es vielleicht mal so, dass man die Anatomie kennenlernt oder irgendwie mal ein Kondom über eine Banane gezogen wurde, also dieser Klassiker. Was würdest du dir denn wünschen, was in der Schule mehr thematisiert wird?
Ja, Schulunterricht und Sex, ja, ich finde, da fehlt noch ganz viel. Weil vor allem, was wir in der Schule beigebracht bekommen, ist eben so ganz die biologischen Funktionen. Dann wird es allerdings sehr klinisch erklärt und vor allem lernen wir, wie wir nicht schwanger werden sollen und wie wir am besten
Genau.
keine sexuellen übertragbaren Krankheiten uns einfangen. Und mehr lernen wir in der Schule eigentlich nicht. Und meistens ist es dann natürlich auch schon zu spät. Und gerade als ich noch in der Schule war, da gab es noch kein richtiges Internet in Anführungsstrichen. Also da gab es kein Facebook, kein
Ja, bei
Instagram
mir auch.
und so weiter. Und das hat sich ja natürlich mittlerweile total verändert. Aber man kann, also alle, die jetzt auch gerade zuhören, können ja mal überlegen, wann sind sie schon das erste Mal mit Sex oder Sexualität in Berührung gekommen. Das war viel früher. Das kommt dann irgendwie vielleicht schon von anderen älteren Jungs oder so, die mal ein Pornomagazin mitbringen. Oder es gab damals noch die Bravo und ähnliches. Und mittlerweile findet man alles
Ja,
im Internet.
Dr. Sommer.
Genau. Und was wir aber nicht lernen, ist im Endeffekt alles, was schön ist an Sex. Also alles, was sich.
Das Emotionale ja auch, ne?
Ja, und auch vor allem ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, wir lernen über Sex, aber wir denken, Sex ist gleichbedeutend zu Penetration. Also Sex ist dann, wenn wir Penetration haben, sprich zwischen Mann und Frau stattfindet. Aber wir lernen nicht, dass Sex nicht immer nur Penetration ist. Also wo fängt Sex überhaupt an? Fängt das an, wenn man ineinander ist, fängt das an, wenn man sich berührt, wenn man sich küsst, wenn man vielleicht aneinander denkt, miteinander spricht, sozusagen denselben energetischen Raum teilt. Also wo fängt Sex in dem Sinn an? Wenn wir auch nur denken, Sex ist Penetration, also Penis in Vagina, vernachlässigen wir ungefähr 95% des restlichen Körpers, den wir haben. Und es gibt so viel andere erotische Punkte und Stellen und Bereiche unseres Körpers, die sich gut anfühlen können und die es auch, die auch worth of exploring sind, also die auch entdeckt werden dürfen und erforscht werden dürfen. Und gleichzeitig denken wir, Sexualität ist Sex, aber was bedeutet Sexualität eigentlich? Und Sexualität ist eben auch die Lebenskraft, das ist eben auch unsere sexuelle Energie, das ist auch unsere Schaffenskraft, unsere kreative Energie. Also diese sexuelle Energie, die wir alle in uns tragen, die muss nicht immer nur dann ausgelebt werden, wenn wir Sex haben und am besten penetrativen Sex. Also ich kann Monate, Jahre lang keinen Partner oder keine Partnerin haben, aber mich trotzdem total sexy fühlen oder auch wie ein sexuelles Wesen. Nur weil ich keinen Sex habe, bedeutet das nicht, dass ich plötzlich kein sexuelles Wesen mehr bin. Also allein dieses Konzept, was bedeutet Sex überhaupt? Was ist sexuelle Energie? Was genau ist Penetration? Und sozusagen auch den Fokus von Penetration wegnehmen. Penetration sollte eigentlich so ein bisschen wie die Kirsche auf der Sahnehaube sein. Und das, was wir sozusagen immer so ein bisschen negativ als Vorspiel abstempeln, in Anführungsstrichen, darf eigentlich viel mehr Raum einnehmen. Und gerade auch Frauen, die Erfahrungen mit anderen Frauen gesammelt haben, haben gesagt, das hat so ihr ganzes Bild von Sex verändert, weil plötzlich das Vorspiel der Sex ist und weil man nicht auf irgendwas hinarbeitet oder auf irgendwas als Ziel hat, sozusagen ne, Richtung Penetration zu rennen und dann flupp, ist der Orgasmus da und dann ist es vorbei. Also sozusagen diese ganze Neudefinierung dieses Themas und Was sie eben auch nicht in der Schule lernen, ist, dass sich bestimmte Berührungen eben gut anfühlen dürfen. Und was fühlt sich gut an? Und da kommt eben auch wieder die Selbstbefriedigung ins Spiel. Deswegen ist sie auch wichtig, damit ich auch meinen eigenen Körper kennenlerne und herausfinden kann, was sich für mich gut anfühlt und wann sich bestimmte Berührungen gut anfühlen. Und als letzten Punkt vielleicht noch, über was wir auch nicht sprechen, ist nämlich Consent, also Zustimmung. Dass ich zu SexualpartnerInnen auch Nein sagen darf, auch Nein sagen kann, auch Nein sagen muss ab und zu. Oder dass ich Ja sagen kann und 2 Minuten später wieder Nein sagen kann, weil ich es mir plötzlich anders überlegt habe. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir jetzt viel mehr in den Medien sehen. Wir sehen das auch in der MeToo-Debatte seit einigen Jahren. Aber gerade als ich jung war, wurde darüber nicht gesprochen. Oder kaum.
Ja, war bei mir auch so.
Ja. Ja.
Was ich halt auch als problematisch finde, das hatten wir kurz eben schon angesprochen bezüglich Pornos. Du hast auch gesagt, ne, mittlerweile Instagram und so weiter, Blogs, die sich damit beschäftigen, nur mit diesem Thema. Aber ich finde es schon schade, wenn man quasi als einzige Informationsquelle das Internet hat. Weil da natürlich gibt es auch Seiten, wie zum Beispiel auch deine, die da neutral drüber aufklären und auch das Emotionale besprechen. Aber um jetzt auf das Thema Pornos nochmal zurückzukommen oder irgendwelche Bilder wie, keine Ahnung, bei Plattformen, die jetzt nicht Instagram sind, sondern eher freizügiger, ne, die sind ja auch oft sehr gestellt, ne, und irgendwie perfektionistisch fotografiert und die Stellung ist perfekt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das verzerrt ja auch irgendwie so unser Bild, ne? Aber wenn wir jetzt in der Schule schon neutraler beigebracht bekommen, wie das Emotionale ist und alles, was du gerade schon erwähnt hast, dann kann das, denke ich, von früh auf, also schon in der frühen Pubertät oder Erstpubertät, wie du es genannt hast, auch schon helfen, unser späteres Bild oder unsere spätere Sicht auf Sex komplett zu ändern.
Und das ist so wichtig, weil wir sollten nicht erst im Erwachsenenalter lernen, was Zustimmung bedeutet und wann ich Nein sagen kann und wann meine Grenzen überschritten sind. Das sollten wir nicht erst mit Mitte 20, 30, 40, 50 und später lernen. Das Problem des Internets, es hat natürlich, wie gesagt, es hat Vorteile und es hat Nachteile. Und die Nachteile sind natürlich, dass man die Quellen überhaupt nicht verifizieren kann. Also manchmal sieht man irgendwelche Zitate auf Accounts oder was auch immer. Die Leute sagen das und die anderen sagen wieder das. Also man kann nicht verifizieren, woher jetzt was kommt und wie akkurat das ist. Und auch da ist es nochmal wichtig, dass man auch immer wieder zu sich selbst zurückkommt, also zu seiner eigenen Wahrheit. Und im Endeffekt, gerade wenn wir über das Thema Sex, Sexualität, aber auch zum Beispiel den weiblichen Zyklus, den Menstruationszyklus sprechen, ich habe immer ein Gefühl, wie es mir dabei geht. Meine Intuition sagt mir, was sich gut anfühlt und was nicht. Und je mehr ich lerne, mit dieser Intuition zu leben und je mehr ich lerne, auf mich zu hören, desto sicherer bin ich mir auch in meinen Entscheidungen. Und dann kann sozusagen die Welt außen das Gegenteil sagen, aber ich weiß trotzdem, für mich stimmt aber, was ich gerade empfinde. Und deswegen ist zum Beispiel aber auch Selbstbefriedigung so wichtig, dass ich nämlich auch, also wenn es jetzt ums Thema Sex geht, dass ich nämlich zum Beispiel da auch weiß, was sich für mich gut anfühlt und dass ich nicht einen Partner und eine Partnerin habe, die sagt, hey, aber bei den letzten 10 Leuten, mit denen ich Sex hatte, hat das funktioniert, also muss es bei dir auch funktionieren.
Ja.
Also dass wir da wirklich so ein Selbstbewusstsein entwickeln. Deswegen ist es total wichtig, ja.
Ich finde, das ist jetzt wirklich der perfekte Abschluss schon gewesen von dieser Podcast-Episode. Ich denke, wir haben alle wichtigen Themen besprochen und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass es für viele, die jetzt zugehört haben, auch so ein bisschen ein Anstoß ist, das Ganze eventuell anders zu sehen, beziehungsweise eher so auf sich selbst nicht vielleicht zu fokussieren, aber eben seine Gedanken dazu zu hinterfragen. Vielleicht ist man da auch sehr, sehr aufgeschlossen und sehr wie soll ich sagen, sehr individuell und beschäftigt sich viel mit sich selbst und weiß da auch eigentlich schon, was man möchte. Aber trotzdem kann es ja in dem Fall auch nochmal so eine Bestätigung sein. Man ist auf dem richtigen Weg. Es ist wichtig, mit dem eigenen Körper auch umzugehen. Und es hat nichts Schambehaftetes, sich selbst zu befriedigen, weder als Frau noch als Mann. Also weder der weibliche Körper noch der männliche Körper ist nur dazu da, diese Penetration letztendlich auszuleben. Und auch in der Partnerschaft ist es vollkommen individuell. Man sollte sich jetzt nicht von irgendwelchen Seiten verunsichern lassen, die sagen, man muss dreimal die Woche Sex haben oder Studien haben gezeigt, dass die meisten Paare dreimal die Woche Sex haben. Und wenn das jetzt in der Partnerschaft aber seltener ist, beispielsweise nur einmal in der Woche oder alle 2 Wochen, aber beide sind glücklich damit und selbst wenn das von Anfang an so ist und auch irgendwann, wie du gesagt hast, von dieser sexuellen Energie eher diese extrem liebevolle und intensive Liebe übergeht, dass man dann weniger Sex hat, weil vielleicht andere Sachen relevanter werden oder in Richtung Kinder bekommen, ist das vollkommen normal und man sollte sich jetzt auch nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, Pornos, wenn wir das nochmal aufgreifen, verunsichern lassen und denken, ja, so sieht das bei mir aber nicht aus, ja, das ist halt gestellt. Ne, das ist genauso wie in Filmen, wenn die sich die Kleider vom Leib reißen und da so ganz wild und alles Mögliche und morgens dann direkt aufwachen und Sex haben und so. Das spiegelt oft nicht das reale Leben wider und davon sollte man sich definitiv nicht verunsichern lassen.
Ja, absolut. Ich finde, das hast du nochmal ganz schön zusammengefasst. Und ja. Da will ich einfach nochmal sagen, Sexualität ist ein Feld, was entdeckt und erforscht werden möchte. Ob für sich alleine, ob mit anderen Menschen. Wie gesagt, das ist eine Praxis. Wir können da immer wieder dazulernen und wir dürfen da auch Fehler machen. Wir dürfen da auch mal drüber lachen. Wir müssen da nicht perfekt sein. Wir müssen da nicht perfekt aussehen. Wir sind keine SchauspielerInnen. Unsere Haare wehen nicht im Wind, wenn wir Rocky-Style-Sex haben. Das gehört auch zum Leben dazu. Und wenn man so ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Humor mitbringt, dann kann sich das vielleicht auch wieder zu einem schönen und eben lustvollen Thema entwickeln.
Ja. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du so offen mit mir über dieses Thema gesprochen hast und ich wünsche dir auch für die Zukunft, dass du noch viel mehr Paare dazu animierst, da ja vielleicht mehr drauf zu achten, mehr zu sich selbst zu finden und ich bin mir auch sicher, dass du das schaffen wirst. Und ja, drück dir auf jeden Fall die Daumen dafür und freue mich, dass du da auch Workshops anbietest. Ich verlinke nochmal alles in der Episodenbeschreibung, wenn man jetzt da neugierig drauf geworden ist. Und ja, wünsche dir auch noch einen wunderbaren Tag. Wie gesagt, es ist ja noch relativ früh, also man kann noch viel erleben heute. Und freue mich schon weiterhin von dir zu lesen und zu hören.
Vielen Dank, Laura. Und vielleicht noch als kleiner Appell an alle, die gerade zugehört haben, was kann ich heute für mich machen, was sich schön und genussvoll anfühlt und was mir ein bisschen mehr Lust im Leben gibt, ohne im Endeffekt unbedingt sexuell sein zu müssen. Aber zum Beispiel vielleicht ist das ein schönes Bad oder vielleicht gönne ich mir eine Massage oder ein leckeres Essen. Irgendwas, was sich für mich gut anfühlt und genau damit sozusagen den Rest des Tages noch zu genießen. Vielen Dank.
Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Laura.
Ciao.
Tschüss.